Wie lange standst du heute Morgen vor dem Spiegel? Hast du lange überlegt, was du anziehen sollst? Oder hast du vielleicht dein Outfit sogar schon gestern Abend rausgesucht und es feinsäuberlich zurechtgelegt? Vielleicht bist du heute Morgen auch aufgestanden und deine Frau hatte dir schon hingelegt, was du anzuziehen hast. Oder du bist heute Morgen aufgestanden, hast einfach irgendwas aus dem Zimmer gegriffen, kurz dran gerochen und gesagt, ja, für heute geht das wohl noch. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du für dein Aussehen investierst oder wie viel du vor dem Spiegel stehst. Ich habe mich heute ganz bewusst für mein Outfit entschieden und ich finde, ich sehe richtig gut aus. Danke. Ja. Noch ein bisschen verhalten, aber ist okay. Für diejenigen, die mich heute über Radio aus Friesland das erste Mal hören, mein Name ist Keno Klostermann. Ich bin 30 Jahre alt und ich schließe gerade mein Lehramtsstudium für die Oberschule ab, in den Fächern Kunst und evangelische Religion. Und damit Sie eine bessere Vorstellung davon haben, wie ich aussehe, ich bin etwa 1,90 groß, braun gebrannt, athletisch, mit breiten Schultern gebaut. Ja, und an der Reaktion hier im Raum merkt man, dass das jetzt gerade nur in Ihrer Vorstellung stimmt. Aber wenn es um Aussehen geht, dann darf auch gerne mal gemogelt werden, oder? Also zumindest nehme ich das ziemlich oft so wahr. Wir denken viel darüber nach, was der Partnerin oder dem Partner gefallen könnte, stehen vorm Spiegel und überlegen, was könnte meiner Figur denn schmeicheln? Und manchmal steht man auch vorm Spiegel und guckt auf seine Problemzonen und ist dann vielleicht ernüchtert. Manch einer beginnt dann zu tricksen, will vielleicht an der einen Stelle ein bisschen was pushen, an der anderen Stelle wird was weggedrückt oder versteckt. Und manche gehen sogar so weit, dass sie sich für ihr Aussehen unters Messer legen. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber letztlich liegt Schönheit irgendwie immer noch im Auge des Betrachters. Ich weiß nicht, wie ihr den Schönheitswahn erlebt, dem sich viele Menschen ja wirklich sklavisch unterordnen. Ja klar, unter uns gibt es das natürlich nicht. Wir sehen ja alle wunderschön aus. Und aus Friesen sind ja eigentlich auch ein ganz eigenes Schönheitsideal. Aber es ist schon Wahnsinn, wenn man überlegt, welchen Vorbildern man in der Welt so hinterherläuft. Da tut man alles für den Kylie Jenner Po. Oder man hungert sich wochenlang, damit man endlich den flachen Bauch erreicht. Andere sind immer wieder jeden Tag im Training, versuchen immer mehr Wiederholungen zu schaffen, immer mehr Sätze machen für eine breite Brust, immer mehr Disziplin, schwitzen, hungern. Und am Ende stellt man sich wieder vor den Spiegel und hat Frust. Ich habe den ersten befreienden Gedanken für uns heute Morgen. Wir Christen haben nämlich einen riesigen Vorteil. Für uns gelten andere Schönheitsideale. Für uns ist entscheidend, oder es sollte zumindest in erster Linie entscheidend sein, wie Gott uns betrachtet. Aber ist dieser nobel klingende Perspektivwechsel wirklich so befreiend? Wir wollen heute Morgen die Frage stellen, was Gott eigentlich an den Menschen schön findet. Wenn ihr jetzt überlegt, wen ihr heute Morgen als erstes im Spiegel gesehen habt, ist das vielleicht gar nicht so einfach? Nein, ich glaube, wenn man die Frage stellt, was Gott eigentlich am Menschen schön findet, dann geht es nicht um Äußerlichkeiten. Wir wissen das, glaube ich, auch. Letztlich geht es um unser Innerstes. Aber beruhigt uns das wirklich? Kennen wir im Glaubensleben vielleicht einen ganz ähnlichen Schönheitswahn? meinen, wir können uns glücklich schätzen, dass wir nicht in erster Linie unseren Mitmenschen gefallen müssen, sondern Gott. Aber auch das kann uns unter Druck stellen. Wie sieht denn dein Glaubensleben aus? Wir wollen immer mehr von Gottes Nähe spüren. Aber wie versuchen wir das zu erreichen? Ich ertappe mich dabei, dass ich irgendwie meinen ganz eigenen Schönheitswahn des Glaubens erlebe. Ich will einfach Gott gefallen. Ich strenge mich an, lese jeden Tag in meiner Bibel, versuche regelmäßig zum Hauskreis zu gehen, höre christliche Podcasts, mache immer wieder Worship an, leite meine Jungschargruppe, bete für meine Teilnehmer, besuche brav den Gottesdienst. Aber am Ende fühle ich mich manchmal doch irgendwie ganz weit weg von Gott. Der Schönheitswahn des Glaubens. Man will alles richtig machen. Aber reicht das aus? Warum spüren wir Gott so wenig? Ich versuche ja schon, mit Jesus zu leben, aber merke auch, dass es nicht immer klappt. Und dann bin ich gefrustet und versuche es wieder. Und am Ende stehe ich auch im Glauben vor einem Spiegel und sehe meine christlichen Problemzonen. Eine Sache, die sich Gott für den Menschen wünscht, ist, dass er mehr und mehr von Gerechtigkeit durchdrungen wird. Deshalb habe ich die Predigt heute unter den Titel gestellt: Spieglein, Spieglein an der Wand, wie ich zu Schönheit und Gerechtigkeit fand. Gerechtigkeit vor Gott, das ist ein großes Thema. Aber wie kann man eigentlich vor Gott gerecht werden? Ist mein Glaube groß genug, um gerettet zu sein? Und warum fühle ich mich so selten gerecht? Was bestätigt mir, dass ich es richtig mache? Vielleicht kommen dir diese Fragen alle bekannt vor. Ich weiß nicht, wie du sie beantworten würdest. Ich kann sie für mich eigentlich ganz leicht im Kopf beantworten. Klar bin ich gerettet. Ich habe mich für Jesus entschieden. Ganz einfach. Aber in meinem Herzen nehme ich diese Fragen anders wahr. Da nagen sie irgendwie und zehren an einem. Und ich merke, dass ich gar nicht unbedingt daran zweifle, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er für mich gestorben ist. Aber ich merke, dass ich an mir zweifle. An meiner Art, wie ich meinen Glauben lebe oder eben nicht lebe. Ich zweifle daran, ob ich mich wirklich versuche, von Gott verändern zu lassen, weil ich es zeitweise einfach gar nicht merke. Und dann bin ich erschöpft. Und dazu kommen immer wieder diese gleichen Fragen. Reiche ich eigentlich aus? Warum fühle ich mich nicht gerettet? Was muss ich ändern? Also wenn du das auch kennst, dann bist du nicht alleine. Und diese Probleme, die gibt es auch nicht erst seit unserer Zeit. Im Neuen Testament lesen wir von der Gemeinde in Galatien. Jaron hat uns davon schon vorhin vorgelesen. Die Christen waren entschiedene Anhänger von Jesus geworden in Galatien. Paulus erzählt, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben und dass sie sogar Wunder unter sich getan haben. Aber dann hatten sie auch dieselben Fragen wie wir. Wie werde ich jetzt eigentlich wirklich gerettet? Und unter den Galatern entwickelte sich darüber ein heftiger Streit, was den Menschen jetzt wirklich vor Gott gerecht macht. Jeder suchte nach seiner richtigen Antwort. Und jeder wollte mehr Gewissheit, mehr Glauben, mehr Bestätigung, mehr mit Gott schaffen, mehr von der Verheißung spüren, die Gott für sie ausgesprochen hatte. Für uns vielleicht ganz bekannte Gedanken. Die Galater suchen eine Bestätigung dafür, dass sie vor Gott das Richtige tun. Und sie wollten unbedingt seine Anerkennung. Ich glaube, dass auch die Galater in einem Schönheitswahn gefangen waren, so wie ich das in meinem Leben wahrnehme. Der Galaterbrief ist der kürzeste von den 5 sogenannten Hauptbriefen von Paulus. Und dennoch ist es einer seiner folgenreichsten und wichtigsten Schreiben. Paulus selbst hat die Region in Galatien besucht, was im Gebiet der heutigen Türkei lag, und ihnen das Evangelium verkündet. Viele sind dort zum Glauben gekommen und waren auf einem richtig guten Weg. Aber dann muss Paulus hören, dass die Gemeinde in diesen Streitigkeiten gefangen ist. Paulus hört, dass die Galater in einem Glaubenswahn verfallen sind und es falsche Ansichten gibt über das Evangelium. Die Galater fragten sich, wie man Gottes Anerkennung bekommt. Und besonders die Judenchristen unter den Galatern wollten auf Nummer sicher gehen. Sie waren überzeugt, dass der Glaube an Jesus Christus und die Taufe in seinem Namen wichtig sind. Aber sie waren auch überzeugt davon, dass jeder zusätzlich zur Taufe auch noch die Beschneidung braucht und sich unter das Gesetz von Mose stellen musste, was ja schließlich dem Volk Israel offenbart worden war. Und es gab eine ganz einfache Erklärung dafür, warum immer mehr von den Galatern anfingen, sich nachträglich beschneiden zu lassen. Sie argumentierten, wenn denn jetzt wirklich allein der Glaube und die Taufe entscheidend wären, dann wird das ja bedeuten, dass Gott sich gar nicht an seine alten Verheißungen an Abraham halten würde. Er würde sich nicht daran halten, dass er ihnen ja das Gesetz gegeben hatte. Und das war wirklich undenkbar. Gott musste doch sein Wort halten. Also waren die Galater der Meinung, dass sie weiterhin die Beschneidung für die Erfüllung des Gesetzes bräuchten. So wie es Israel offenbart worden war. Und Paulus hatte jetzt eine große Herausforderung. Er muss die falschen Ansichten der Galater widerlegen, indem er die Verheißung an Abraham und das Gesetz von Mose erklärt und auslegt und gleichzeitig betont, welche Rolle Jesus Christus von Anfang an seit der Verheißung von Abraham gespielt hat. Paulus wusste durch seine jüdische Vergangenheit und Prägung ja ganz genau, welche fundamentale Bedeutung die Verheißung an Abraham für die Juden und die Judenchristen hatte. Und er fängt seine Argumentation deshalb genau dort an und stellt eine einfache, aber wichtige Frage über ihr Glaubensvorbild. Wie ist denn eigentlich Abraham gerecht geworden? Wie hat Abraham die Anerkennung bei Gott gefunden? Und mit Genesis 15, Vers 16 kennt Paulus die Antwort schon. Und er, Abraham, glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Paulus selbst schreibt in Galater 3, Vers 6, erinnert euch einmal daran, was von Abraham gesagt wird. Abraham glaubte Gott und so fand er bei ihm Anerkennung. Paulus belegt hier also, dass es von Anfang an einen Weg des Glaubens und des Vertrauens gab, der vor Gott gerecht gemacht hat. Der Weg der Verheißung begann mit Glauben. Und das allein, die Verheißung, war ein Geschenk Gottes. Abraham hat sich seine Verheißung nicht verdient, er hat sie nicht erarbeiten müssen. Sie ist eine Zuwendung von Gott an Abraham. Und Paulus hält hier also fest, dass es von Anfang an allein auf den Glauben angekommen ist und auf das Vertrauen zu Gott. Das Gesetz, auf das sich die Galater stellten, was für sie so wichtig war, das kam erst 430 Jahre später. Es konnte also nicht der Schlüssel gewesen sein, der Abraham vor Gott gerecht gemacht hat. Paulus betont einen zweiten wichtigen Punkt. Er hält fest, wer eigentlich die Nachkommen Abrahams sind, denen die Verheißung ja auch galt. In Galater 3, Vers 16 steht, so ist es auch mit Gottes Zusagen an Abraham. Betrachten wir sie genauer, dann stellen wir fest, Gott gab sein Versprechen Abraham und seinem Nachkommen. Es heißt nicht Abraham und seinen Nachkommen, als ob viele gemeint wären. Gott sagt ausdrücklich, deinem Nachkommen, also einem einzigen. Und dieser eine ist Christus. Paulus erklärt hier den Galatern, dass das hebräische Wort für Samen, das in der Verheißung Abrahams steht, oft fälschlicherweise in der Mehrzahl übersetzt wird. Eigentlich sei aber die Rede von dem einen Samen Abrahams, also einem einzigen Nachkommen, der entscheidend war. Dieser eine Nachkomme ist Jesus. Durch Jesus' Tod am Kreuz wurde alle Schuld der Menschen bezahlt, die an ihn glauben. Durch Jesus wurde der Segen jetzt tatsächlich unter alle Völker gebracht und die Verheißung hat sich erfüllt. Für Paulus war damit eins ganz klar: Allein der Glaube an Jesus ist heilsentscheidend. Und er hebt die alten Verheißungen auch nicht auf, so wie die Galater befürchteten, sondern er bringt sie erst in Erfüllung. Durch den Glauben an Christus werden wir eins mit ihm, werden mit ihm verbunden. Und so werden wir selbst zu direkten Nachkommen Abrahams. Allein durch den Glauben. Der Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte, sollte durch Jesus Christus allen Völkern geschenkt werden. Und durch den Glauben an Christus empfangen wir alle den Geist Gottes, wie Gott es versprochen hat, schreibt Paulus in Galater 3, Vers 14. Es ist nicht entscheidend, dass du ein leiblicher Nachfahre von Abraham bist. Es ist auch nicht wichtig, dass du deine Verbundenheit zu Abraham durch eine Beschneidung ausdrückst, sondern im Glauben zu Jesus werden wir eins mit ihm und werden damit seine geistlichen Nachfahren. Und so offenbart sich Gottes Gerechtigkeit und sein Segen für alle Menschen, die sich auch entscheiden, den Weg des Glaubens einzuschlagen. Den Weg, den Gott von Anfang an geschenkt hatte. Paulus macht uns also drei Punkte deutlich. Erstens, Abraham wurde allein durch seinen Glauben gerettet. Zweitens hält Paulus fest, dass die Verheißungen von Anfang an auf Jesus ausgerichtet waren. Und drittens bekommen alle Menschen am Segen und an der Verheißung Abrahams Anteil, wenn sie an Jesus glauben. Aber ein wichtiger Punkt war jetzt an dieser Stelle noch nicht geklärt. Wenn von Beginn an der Glaube der einzige Weg war, um vor Gott Anerkennung zu finden. Warum hat Gott dann später den Israeliten überhaupt sein Gesetz gegeben? Welche Rolle spielt das Gesetz? Hat das Gesetz später etwa den Weg des Glaubens aufgehoben? Und sollte der neue Weg sein? Nein, Paulus erklärt, das Gesetz wurde nie eingesetzt, um den Weg des Glaubens aufzuheben, sondern um eins deutlich zu machen, nämlich wie sehr wir diesen Weg des Glaubens eigentlich brauchen. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns seine Gnade schenkt. Und deswegen wurde das Gesetz wie ein Spiegel eingesetzt, der uns rücksichtslos das Ausmaß unserer Fehler, unserer Schwäche und unseres Unvermögens aufzeigen sollte, aus eigenen Taten vor Gott gerecht zu werden. Das Gesetz sollte uns also gar nicht retten. Das war nie der Plan. Vielmehr verflucht es uns sogar, indem es uns aufzeigt, wie sehr wir eigentlich bedürftig sind nach der Rettung durch Jesus Christus. Jesus hat dieses Gesetz später erfüllt. Und wer das glauben kann, den hat er gerecht gemacht. Und hier sind wir wieder zurück auf dem Weg des Glaubens. Wir versuchen oft aus eigener Kraft Gottes Gunst zu gewinnen, statt auf seine Zusagen zu vertrauen. Und vielleicht verhalten wir uns dort ganz ähnlich wie die Galater, die irgendwie am Vergangenen festhalten wollten, die immer noch mehr tun wollten, um auch wirklich gerecht zu sein. Mir geht es so, dass ich manchmal Jesus in diesem Spiegel des Gesetzes suche. Aber ich kann ihn da nicht finden, weil das Gesetz eigentlich genau zwischen mir und Jesus steht. Wir werden Jesus nicht durch das durch das Halten von irgendwelchen Regeln, durch unsere Taten, werden wir ihn nicht finden können. Stattdessen finden wir, wenn wir uns immer auf das Gesetz konzentrieren, immer nur wieder unsere eigenen Fehler, unsere eigene Schwäche und sind vielleicht angewidert von unserem Leben. Und das bringt Frust. Vielleicht fangen wir dann an, aufzugeben, Jesus weiterzusuchen. Oder wir gehen zurück in unseren eigenen Wahn, versuchen immer mehr, durch unser eigenes Handeln besser zu werden, gerechter zu sein. Müssen wir daran wieder scheitern. Ich möchte dich einladen, vor den Spiegel zu holen. Hol ihn in deine Scham hinein und zeig ihm deine Fehler. Jesus bietet uns einen Ausweg an. Er will in dein Leben treten. Und wenn du ihn einlädst und ihm deine Fehler einfach offen hinhältst, dann schenkt er dir ein neues Leben. Dein altes Leben ist ihm völlig egal. Er will dir etwas Neues schenken. Und wenn du dieses Leben in Christus annimmst, dann ist allein das entscheidend. Jesus steht zwischen dir und dem Spiegel des Gesetzes. Und von nun an blickst du nur auf ihn. Im Spiegel des Gesetzes kannst du jetzt nur noch eins sehen. Jesus Christus, der es gehalten hat, der es erfüllt hat und der in dein Leben getreten ist. Diesen Weg der Rettung schenkt uns Gott, wenn wir aufhören, auf unser eigenes getriebenes Handeln zu vertrauen und stattdessen auf sein mächtiges Handeln gucken. Und das ist der Weg, den ich für mich in Jesus gefunden habe. Er befreit mich von meiner Scham. Er befreit mich von meinen christlichen Minderwertigkeitskomplexen. Die Frage, die du dir heute beantworten darfst, ist, was in deinem Leben mehr Macht bekommt. Die durch das Gesetz aufgedeckten Schwächen und deine Fehler? Konzentrierst du dich weiter auf dein Unvermögen und wie du es endlich beseitigt bekommst? Oder wendest du deinen Blick auf Jesus? Welchen Raum seine Gnade in deinem Leben bekommen kann, hängt davon ab, woran du festhältst. Klammerst du dich daran, durch dein eigenes Handeln weiterzukommen, dann konzentrierst du dich immer weiter auf deine eigenen Defizite. Oder erneuerst du deine Entscheidung mit Jesus, dass er dein Leben verändern darf? Ich möchte dich heute dazu einladen, die Schönheit und Freiheit zu erleben, die Jesus in dein Leben bringen kann. Versklave dich nicht in deinen Gedanken und versuch immer besser werden zu wollen, sondern sage einfach Ja zu Jesus. Er hat sich für dich schon entschieden. Und er will jeden Tag neu Ja zu dir sagen. Wir starten jetzt gleich in eine Zeit des Lobpreises und ich möchte euch einladen, mit mir im Gebet in diese Zeit zu starten. Und wenn du heute eine Entscheidung für dich treffen möchtest, dass du dich wieder neu in die Gnade Christi stellen willst, dann steh für dieses Gebet auf. Mach es für dich zu einem Zeichen, dass du neu anfangen willst. Mach es für dich zu einem Punkt, dass du die Gnade Gottes wieder neu in dein Leben reinlässt. Und wenn du diesen Schritt gehen willst, dann schließ das Gebet mit mir in einem lauten Amen ab. Wir werden jetzt beten und danach zwei Lieder singen und ich lade dich ein, dich einfach ganz frei vor Gott zu stellen und ihm hinzuhalten, was du jetzt gerade auf dem Herzen hast. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du von Anfang an einen Plan gehabt hast. Wir danken dir dafür, dass du uns Menschen kennst und weißt, dass wir durch unsere eigene Stärke eigentlich nicht viel erreichen können. Aber du verwirfst uns nicht, du liebst uns. Und du willst einen Weg mit uns gehen und das ist dein Weg der Gnade. Wir danken dir, dass du uns deinen Sohn geschenkt hast und dass er für all unsere Fehler schon lange eingestanden hat. Danke, dass es reicht, einfach Ja zu dir zu sagen. Und dass wir so vor dich kommen dürfen, wie wir jetzt gerade sind. Ich brauche gar nichts schaffen, sondern mich einfach nur in deine Liebe zu stellen. Und so möchte ich dich bitten, Herr, dass du heute diesen Weg mit jedem gehst, der sich heute neu für dich entschieden hat, neu um Befreiung bittet. Du kennst jetzt die Herzen und weißt, was jetzt gerade stört und was wir im Leben gerne weghaben wollen. Ich möchte dich bitten, dass du dort Befreiung schenkst. Dass du wirklich deine Liebe ausweitest in unserem Leben. Allein auf dich kommt es an. Amen.